Mitten in unserer neuen Predigtreihe, heute der zweite Teil, 1. Korintherbrief, ein bisschen Schwarzbrot, ein bisschen auch Basics, weil wir sind Gründungsgemeinde, wir sind noch ganz am Anfang und der Korintherbrief war für eine Gemeinde, die am Anfang stand und die gleichzeitig sehr, sehr viele Probleme hatte. Wir werden heute sprechen über den Punkt Streitigkeiten und Trennung und die Antwort heißt Jesus das Zentrum. Wir lesen aus 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 10 bis 16. Das ist Gottes Wort. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltung unter euch sind, sondern dass ihr in demselben Sinn, in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber des Christi. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagt, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich niemanden, ob ich noch jemanden getauft habe. Das ist Gottes Wort. Amen. Vater, wir wollen uns heute dir hingeben. Vater, wir alle sind Opfer von Streit, von Streitigkeiten, von Trennung. Herr, wir alle haben unsere persönlichen Baustellen. Herr, wir danken dir, dass dein Wort kann uns trösten, dein Wort kann uns heilen. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Preis dem Herrn. Nun, unsere Predigtreihe steht unter dem Titel Charakter über Charisma. Ich weiß, ich predige zu leidenschaftlichen, brennenden Charismatikern. Amen. Wir lieben den Heiligen Geist. Amen. Wir lieben Wunder. Wir lieben Zeichen. Wir lieben die Gaben des Heiligen Geistes. Pastor, warum machst du so eine negative Predigtreihe? Warum Charakter über Charisma? Wir wollen charismatische Predigten hören mit Feuer. Amen. Nicht wahr? Ich möchte einleiten, warum wir so eine Predigtreihe gewählt haben. Viele von uns kennen vielleicht Whitney Houston, eine begnadete Sängerin. Was für eine Stimme, was für ein Charisma, was für ein Geschenk hat sie bekommen. Sie war die weltberühmteste Sängerin überhaupt. Und du denkst vielleicht, wow, wenn ich so begabt wäre, wenn ich so begnadet wäre, wenn ich so ein Charisma hätte, mein Leben wäre perfekt, mein Leben wäre wunderbar. Wer zwischen den Zeilen liest oder wer ihr Leben ein bisschen mehr studiert hat, der weiß, sie hatte so viele Depressionen, sie wurde drogenabhängig, sie hat mehrere Entzugskliniken besucht, erfolglos. In der letzten Entzugsklinik, dort ist sie dann gestorben an ihrer Drogensucht. Was für eine Tragik. Man kann gleichzeitig charismatisch begabt sein und doch kann man der unglücklichste Mensch der ganzen Welt sein. Und das ist das Ziel vom Heiligen Geist und das ist das Ziel auch des Korintherbriefes, zu erklären, Charismen sind von Gott. Amen. Wir lieben Charismen. Charismen bringen dich auf die Höhe deiner Berufung, an das Ziel deines Lebens. Charakter hält dich dort. Beides in Balance. Das ist das Ziel dieser Predigtreihe. Wir wollen heute kurz darüber sprechen, was sind die Folgen von Spaltungen in unserem Leben, was sind die Ursachen von Streit und was ist die Lösung? Jesus ist das Zentrum. Nun, wer hat es nicht erlebt? die Folgen von Spaltung. Ich habe in euren Predigtnotizen oder wir haben es, glaube ich, auch hier gleich eine kleine Skizze, wie normalerweise ein Konflikt unter Christen verläuft. Wir als Christen haben es manchmal ein bisschen schwieriger als Weltmenschen, ne? Wenn du so in einer Firma bist, dann wurdest du dann direkt angemotzt und gesagt, das passt mir nicht an dir, und dann hat es ordentlich mal gekracht. So war das auch. Ich habe ja auch einen zweiten Job, ich habe ja Schreiner gelernt. Da wurde ich dann total ausgemotzt und am nächsten Tag war wieder gut, nicht wahr? Da wurde der Dampf abgelassen. Bei uns als Christen ist es manchmal schwieriger, Konflikte zu verarbeiten. Der normale Konflikt im Leben eines Christen ist, es geschieht Ärger, tatsächlich auch im ICB. Ich sage immer, wir streiten uns fröhlich. Amen. Mittlerweile sind wir 42 verschiedene Nationen. Jeder hat eine andere Vorstellung vom Gottesdienst. Jeder hat eine andere Vorstellung von Pünktlichkeit oder von Mitarbeit oder von Gott oder von Beten und so weiter. Da kommt man sich schon manchmal in die Haare. Amen. Ihr guckt mich alle so an wie der Hund von nebenan. Nicht wahr? Wovon spricht der? Wovon spricht? Wir sind im ICB. Wir sind fast im Paradies, nicht wahr? Der normale Verlauf eines Ärgers, eines Konflikts ist so wie auf der linken Seite. Wir schweigen, wir streiten nicht. Hey, wir sind Christen, Pastor, hast du nicht gelesen? Wenn ich nicht vergebe meinem Bruder, wird mein Gott mir auch nicht vergeben, dann komme ich in die Hölle. Ich habe mehr Angst vor der Hölle, als mich mit meinem Bruder zu streiten. Amen, preis dem Herrn. Deswegen schweige ich. Das ist so wie wenn man im Mittelmeer badet mit diesen Gummibällen. Kennt ihr die? Wir haben immer so, wer kann am längsten den Gummiball unter Wasser drücken? Irgendwann, dann geht er wieder hoch, nicht wahr? So ist das mit Streit auch. Ich vergebe, nicht wahr? Und dann, bing, geht das Ding wieder hoch. Ich gehe in meine Kammer, ich vergebe dem blöden Bruder, der blöden Schwester. Und wenn ich wieder rauskomme aus meinem Kämmerlein, aber vergessen werde ich es niemals, nicht wahr? Das ist christliches Vergeben. Und dann in die blöde Kirche gehe ich auch nicht mehr. Und das ist schade, wenn Streit so verläuft. Wir wünschen uns als Gemeinde, und vielleicht ist auch diese Predigt ein Anstoß dazu, dass wir Streit so lösen, und das ist unser dritter Teil unserer Predigt, wie Paulus es gemacht hat mit seinen zwei wunderbaren Mitarbeiterinnen, Euodia und Syntyche, durch Wertschätzung, durch sachliche Argumente, durch die Besinnung wieder, wofür machen wir das eigentlich hier in der Gemeinde, wofür machen wir Gottesdienste, wofür beten wir, warum machen wir Kleingruppen, warum haben wir Mitarbeit, worum geht es, was ist das eigentliche Ziel, dass wir dann wieder zum Kreuz kommen, dass wir einander vergeben lernen und dass wir einander versprechen, wir wollen gemeinsam Ziel erreichen. Denn ein ordentlicher Streit, das vertieft sogar die Beziehung, das weiß jedes Ehepaar. Amen. Wir streiten uns fröhlich. Heute feiern übrigens ich und meine Frau 41 Jahre Hochzeitstag. Amen. Preis den Herrn. Und es wird immer heißer. Amen. Und ich will nur noch mal betonen, wie gesagt, 41. Hochzeitstag mit einer Frau, ne? Nicht mit vier Frauen. Amen. Halleluja. Amen. Es ist möglich. Ich bin das Zeugnis dafür. Ich bin so ein Verrückter. Nicht wahr? Meine Frau hat gesagt, wir Frauen haben nur ab und zu Probleme. Du hast alle vier Jahre Probleme. Ne? Wenn Brasilien spielt, dann ist mein Haus voller Flaggen. Jemand ist schon an meinem Haus vorbeigefahren. Der Pastor ist ein Idiot, nicht wahr? Amen. Preis dem Herrn. So, wir wollen uns damit beschäftigen, Streit und nicht konstruktiv gelöste Konflikte, die können so viel kaputt machen. Wir alle haben es vielleicht schon mal erlebt. Wir haben erlebt, wie Beziehungen zerbrochen sind. Nicht nur in der Gemeinde, auch Ehen, Freundschaften. Wenn es in der Gemeinde passiert, ist es noch schlimmer, weil wir haben immer diese Erwartung, wenn wir neu in die Gemeinde kommen, boah, Gemeinde, ich meine, muss Paradies 2.0 sein, okay, da streiten wir uns nicht, da darf das nicht passieren. Und ich sage immer, herzlich willkommen in der Gemeinde, wir sind Familie, wir streiten uns fröhlich, Amen, Familie, da streitet man sich. Und wie schade ist es, wenn Leute dann weggehen aus der Gemeinde, noch trauriger ist es, wenn Menschen sagen, ich habe Gott doch so gedient, meine Gabe ist nicht gesehen worden, meine Gabe ist nicht geschätzt worden, ich bin kritisiert worden, weil ich Fehler gemacht habe, und man schmeißt seine Berufung weg. Wie schade ist das denn? Aber ich sage dir, was das absolut Schlimmste ist, wenn Menschen Streit erleben, Spaltung erleben in der Gemeinde und dann den Glauben verlieren. Das ist so schade. Das ist eine Tragik. Und wir alle kennen das. Ich möchte aber in den Text mit euch gehen und ich sehe, dass Paulus noch tiefer geht, als wir gehen. Er sieht nicht nur unverarbeitete Konflikte und Streitigkeit und Trennung in der Kirche, das zerbricht Herzen. Er sagt aber auch in Vers 13, es bricht auch das Herz Gottes. Und das finde ich hochinteressant. Er sagt, ist etwa der Christus zerteilt? Und jetzt möchte ich gerne mal heute Morgen eine philosophische Frage stellen. Denn Korinth war ja das Zentrum der griechischen Philosophie. Es war ja auch das Zentrum der griechischen Polytheistik. Und die griechischen Götter, das waren die unbewegten Beweger. Sie haben alles geschaffen, aber sie waren unabhängig von ihrer Schöpfung. Sie waren wie die Sterne im Himmel, die kreisen über dem Leid von Ukraine, über dem Leid von den Palästinensern, von den vielen Kindern, die zerbombt werden in der Ukraine. Sie kreisen unbewegt, denn sie sind ja die unbewegten Beweger. Und meine Frage heute Morgen ist, ist Gott unbewegt? Ist er unberührt von deinem Leid, von deinem Schmerz? Und Paulus sagt, nein. Unser Gott, der Gott der Bibel, ist das Gegenteil der griechischen Götter. Er ist allmächtig. Amen. Er ist der Erschaffer von Himmel und Erde und nicht nur von einem Teil, sondern er hat das ganze Universum geschaffen. Aber unser Gott hat Gefühle. Amen. Er ist bewegt. Er ist zerbrochen. Sein Herz ist gebrochen. In Epheser heißt es, dass wir den Heiligen Geist traurig machen können. Dass er nicht apathisch ist, sondern er ist betrübt. Es heißt in Epheser 4, Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Oh krass, wenn da Streit ist und vor allen Dingen unverarbeiteter Streit, Gottes Herz bricht. Ja, unsere Herzen brechen, das ist richtig. Das haben wir auch alles durchlitten. Aber Paulus offenbart im Vers 13 eine neue Dimension, die uns vielleicht verborgen blieb. Auch Gott hat Gefühle. Auch Gottes Herz zerbricht, wenn Menschen sich trennen. Und dann heißt es in Vers 32, fast wie ein Hohn, fast wie etwas, wo ich sage, Gott, du weißt nicht, durch was für Schmerz ich gegangen bin. Seid aber untereinander freundlich und herzlich, vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und ich sage, ja, du hast gut reden, Pastor. Du weißt nicht, was mir geschehen ist in der Kirche. Du weißt nicht, was ich durchlebt habe für Traumata. Aber dieser Vers ist nicht gemeint als das, streng dich mal an. Beweg mal deinen deutschen Willen. Ne? Streng dich mal an mit deutscher Willenskraft und vergib mal. Nein, das ist Gottes Wort, das uns befähigt. Das sagt, so wie der Christus uns vergeben hat, so reich, so stark diese Vergebung, sie wohnt auch in uns. Nun, viele von uns haben diesen Aspekt vielleicht nicht bemerkt. Dass wenn wir unverarbeiteten Konflikt haben in unserer Gemeinde oder in unseren Beziehungen, dass wir Gottes Geist betrüben. Dass Gottes Geist sich sogar zurückzieht. Aber Mario, er ist doch der allmächtige Gott, er ist der gewaltige Gott. Ja, aber tatsächlich, Gottes Geist kann betrübt werden. Gottes Geist kann sich zurückziehen aufgrund unseres Verhaltens. Wie tragisch ist das, wenn Gottes Geist nicht mehr in unserer Mitte ist? In 1. Samuel 3, Vers 1 und 2 lesen wir davon, dass das Wort des Herrn selten war. Prophetie, Visionen gab es nicht mehr häufig, denn In dieser Zeit hatte der Geist Gottes sich zurückgezogen und Eli lag an seinem Wort. Er war an seinem Ort. Er war der Priester damals und seine Augen hatten angefangen schwach zu werden. Wenn der Geist Gottes sich zurückzieht, dann ziehen sich auch die Gaben des Heiligen Geistes und auch wir werden blind für die Gegenwart Gottes. Wie tragisch ist das denn? Aber es gibt noch eine viel tragischere Stelle. Sie ist in Richter 16. Es war der Richter, nämlich Simson. Er war ein charismatischer Richter und Retter in der damaligen Zeit. Er hatte ein Charisma, das viele von uns haben möchten. Er war so stark, er hat alle seine Feinde besiegt. Amen. Das möchte ich auch gern mal. Der Nachbar, der immer samstags seinen Müll vor meine Tür kippt, dem möchte ich mal so richtig eins auf die Nuss geben. Ne? Amen, ohne dass mir dann was passiert. Nicht wahr? So einer war Simson. Er war begabt, er war begnadet. Und sein Thema war Charismen. Und er hat viele, viele falsche Entscheidungen in seinem Leben getroffen. Und sein Thema war immer, wie viele Fehler kann ich im Leben machen, dass Gott mich immer noch beschenkt mit seinen Gaben. Und wir kennen sein Leben. Er hatte verschiedene Gelübde. Er durfte nicht von dem Traubensaft, von den Trauben nehmen. Er durfte nichts Unreines nehmen. Er durfte auch vor allen Dingen nicht zum Friseur. Das ist eine lustige Geschichte mit Samson. Er durfte sich nicht die Haare schneiden. Und ein Gelübde nach dem anderen bricht er, fast so zu sehen wie ein Junge bei seiner Mama. Mama, wie viele Fehler darf ich machen, damit du mich weiter liebst? Nicht wahr? Er testete Gott aus. Und als er sein letztes Gelübde brach, er verbrachte mehr Zeit im Bordell als im Haus Gottes. Wie schade ist das denn? Wenn Männer Gottes nicht mehr die Gegenwart Gottes suchen, sondern ihren eigenen Willen. Und bei dem letzten Gelübde, das er brach, da heißt es hier in Richter 16,20, und er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war und die Philister packten ihm und stachen ihm die Augen aus. So kann es auch sein im Leben eines Christen. Wir sind konzentriert auf unsere Gaben, aber nicht für die Gegenwart Gottes. Und wie schade ist das, wenn wir als Gemeinde nicht spüren, ist Gottes Gegenwart da oder sind nur seine Gaben da? Als die Gemeinde in Einmütigkeit versammelt war, da wurde die Kraft des Heiligen Geistes ausgegossen zu Pfingsten. Jesus erbetet für diese Einheit in Johannes 17, Vers 20. Aber nicht nur für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass sie auch in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wenn wir in Einheit zusammen sind, in einer Einheit, die manchmal auch wehtun kann. Wie sagt immer Pastor Bill Wilson? Sagt immer, Gemeinde ist wie die Arche Noah. Stinkt wie bestialisch, ne? Aber es ist das Einzige, was schwimmt. Amen. Preis dem Herrn. So ist Gemeinde manchmal auch. Gemeinde ist manchmal anstrengend mit all den Streitigkeiten. Aber wenn wir in dieser Einheit leben, auch wenn es anstrengend ist, die Welt wird sehen, dass Jesus der Gesandte Gottes ist. An unserer Versöhnung, an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wird die Welt erkennen, dass Jesus der Gesandte Gottes ist. Amen. Nummer 2, was sind die Ursachen von Streit? Nun, Paulus sagt hier im Vers 11, ich habe gehört, dass manche von euch sagen, ich bin des Paulus. Also auf Deutsch übersetzt, ich bin in der Partei von Paulus, ich bin des Apollos, ich aber bin des Kephas, ich bin aber des Christi. Also für viele, die neu sind in unserer Gemeinde oder die nicht so die alten Hasen sind, wir haben ja auch richtige Bibelstudenten unter uns, ne, die wissen schon Bescheid, haben den Vers schon tausendmal gelesen, das muss man mal ein bisschen übersetzen. Das heißt, das sind vier Namen, einer auch Kephas, wer ist denn Kephas? Kephas ist der griechische Name, Kephas, das Steinchen oder der Fels für Petrus, nicht wahr? Das heißt also, es gab vier verschiedene Diener und da gab es vier verschiedene Parteiungen, die sagten, nee, also ich bin mehr für Petrus. Wer war Petrus? Petrus war der, der gesagt hat, hey, ihr müsst daran, euch daran erinnern, Jesus war Jude und übrigens wir Apostel auch, vergesst nicht eure Wurzeln. Und wenn ihr zum Glauben kommt, ich kriege immer so einen Brief aus Berlin von Waldemar Pickmann, ne? Das ist ein Rabbiner, der Christ geworden ist und er sagt, wenn du Christ wirst, fehlt dir nur noch eins, kein Schweinefleisch mehr, Sabbat und Beschneidung. Amen. Ich weiß auch eine schöne Adresse, wo du dich beschneiden kannst. Das geht natürlich nur für Männer. Ne? Die Frauen sind jetzt ganz easy und ganz entspannt. Amen. Preis dem Herrn. Der hat also gesagt, wenn du Christ bist, dann sagst du Ja zu Jesus und dann auch zu Mose. Wer war Paulus? Paulus sagte, sachte, sachte. Nicht wahr? Wir haben ganz viele aus den Heiden. Was sind diese Heiden? Das sind die, die samstags Bundesliga schauen und ihren Grill anschmeißen mit Schweinefleisch, nicht wahr? Und die lieben trotzdem Jesus. Amen. Die haben zwar Gicht, aber die haben auch Jesus. Amen. Preis dem Herrn. Das heißt also, die sind auch von Gott geliebt. Wir kommen ohne Werke, allein durch Gnade in den Himmel. Amen. Preis dem Herrn. Und wer war Apollos? Von dem hatten wir letzte Woche gesprochen. Apollos war ein glühender Redner. Mächtig im Wort und brennend im Geist. Amen. Da ist keiner eingeschlafen, so wie bei Pastor Mario. Manchmal, wenn ich euch anschaue, sage ich, wow, der ist schon über den Zenit drüber. Ne? Der ist schon weg im Traumland. Amen. Preis dem Herrn. Und so daran litt auch Paulus. In 2. Korinther heißt es, seine Briefe sind gewaltig, aber seine Gegenwart ist schwach. Verachtenswert ist seine Rede. Ne? Und so ist es manchmal auch, wenn ich manchmal Leute anrufe, sage ich, Bruder, wieso warst du letzten Sonntag nicht in der Gemeinde? Ja, mal ganz ehrlich, da hat nicht Pastor Mario gepredigt. Ich komme nur, wenn Pastor Mario predigt. Außerdem im ICB predigen Frauen, da komme ich nicht. Nicht wahr? Da fängt es schon an. Und genau das ist das Problem hier, dass es verschiedene Diener gibt mit verschiedenen Schwerpunkten. Das ist bei den Handwerkern genauso wie in deiner Werkstatt. Du brauchst eben nicht nur einen Schraubenzieher. Es gibt auch Nägel. Du brauchst auch einen Hammer. Du brauchst einen Hammer, du brauchst einen Schraubenzieher, du brauchst auch mal eine Zange, du brauchst auch mal ein anderes Werkzeug. Gemeinde Gottes ist wie deine Werkstatt, wo verschiedenste Werkzeuge sind und alle sind wichtig. Und wir lieben die Diener Gottes. Nicht wahr? Es gibt auch verschiedene Dienste. Da heißt es in Epheser 4, Vers 11, da gibt es die Apostel, da gibt es die Propheten, da gibt es die Evangelisten, dann gibt es die Lehrer und die Hirten. Das habe ich erklärt im persischen Shiraz, in meinem Coaching für Perser in der Friedrichstraße, habe ich so erklärt. Der Apostel ist der Daumen, der kann alles, das ist der Architekt Gottes, der baut Gemeinde. Der Prophet ist der Zeigefinger, der zeigt die Richtung, wohin es geht. Der Mittelfinger ist der längste. Das ist der, der die Nachbarn berührt, die du nicht berührst. Ne? Der Ringfinger ist der, der dir immer alle Bündnisse und Gesetze zeigen kann in der Bibel. Der zeigt dir die Lehren des Wortes Gottes. Der macht am liebsten immer nur Seminare. Und der kleine Finger, das ist der Pastor. Da schlagen alle drauf. Der Pastor ist immer schuld, nicht wahr? Das sind die fünf verschiedenen Dienste, nicht wahr? Und die haben miteinander Konflikte. Das ist einfach so. Der Evangelist und der Pastor sind immer im Clinch. Weil wenn der Pastor predigt, dann muss noch ein Eheseminar und noch ein Seelsorgeseminar und noch ein Seminar. Und dann geht es immer um die Gemeinde. Immer Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Kommt zur Gemeinde. Und der Evangelist, der darf nie predigen. Wenn der Evangelist predigt, dann ist er auf der Bühne und sagt, was sitzt ihr hier auf eurem Stuhl? Was verschwendet ihr eure Zeit? Da ist schon wieder ein Auto vorbeigefahren mit 5 Leuten in die Hölle und ihr sitzt hier und seid nur unter euch mit euch beschäftigt. Raus auf die Straße, predigt das Evangelium. Nun, wer hat recht? Hat der Pastor recht oder hat der Evangelist recht? Schwester Ruth, nicht wahr? Beide tatsächlich sind wichtig und beide sind verschieden und beide sind wichtig, wozu? Epheser 4, Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wofür sind die Dienste da? Damit wir die einzelnen Dienste feiern? Nein, damit Jesus verherrlicht wird. Damit er das Zentrum ist in der Gemeinde. Amen. Damit die Menschen auferbaut werden. Das ist das Geheimnis von Gemeinde. Jesus vergleicht Gemeinde mit dem Leib. Allein dieses Bild ist ein Mysterium. Dein Leib ist einer und mannigfaltig und verschieden zugleich. Ich habe sogar zwei verschiedene Hände. Schau mal deine Hände an. Krass, ne? Und bist du nicht dankbar, dass du morgens aufwachst und deine Hände sind an deinem Arm dran geblieben und nicht an deinen Beinen? Und deine Füße sind nicht an deinem Arm. Jeder hat den richtigen Platz. Wir sind alle total unterschiedlich. Und meine, in 1. Korinther 12, da sprechen sogar die Körperteile zueinander. Das ist total lustig, ne? Da sagt nicht die Hand, haha, ich bin wichtiger als ihr Füße, weil ich weiß, wie man einen Kühlschrank aufmacht, ihr nicht. Und die Füße antworten, ja, aber ohne uns kommst du nicht zum Kühlschrank, nicht wahr? Das gibt's nicht, sagt Paulus im 1. Korinther 12. Ein Leib funktioniert gemeinsam. Da arbeitet jeder mit dem anderen zusammen. Da gibt es keine Spaltung, da gibt es keine Parteiung. Da sogar, guck mal, ich bin Schreiner, wie oft habe ich mir auf den Finger geschlagen mit dem Hammer? Mein ganzer Körper ist zusammengezuckt. Mein ganzer Körper hat gelitten. Das ist nicht so wie in der Gemeinde. Der hat mal wieder seinen Job verloren und alle so hinterm Rücken, das hat er auch verdient, nicht wahr? Der Bruder, der kommt ja auch nicht richtig regelmäßig zum Dienst und nicht regelmäßig in der Gemeinde. Den hat Gott bestimmt auf dem Kieker. Nein, wenn wir, einer leidet, leiden alle mit, nicht wahr? Oder wenn jemand zu mir sagt, am Morgen, Pastor, was siehst du so gut aus? Ne? Siehst du heute wieder so hübsch aus? Da geht ein Schauer durch meinen ganzen Leib. Alle freuen sich mit, sagt Paulus im 1. Korinther 12. Wie kann das funktionieren? In 1. Korinther 12, Vers 13 heißt es, Mitgliedschaft ist nicht eine Sache der Anmeldung, des Papier, sondern durch den Heiligen Geist werden wir alle hineingetauft in dieses Wunderwerk des Leibes. Nur durch die persönliche Buße, nur indem wir sagen, ich bin ein Sünder, ich brauche Jesus Christus als mein Haupt. Epheser 1, 22, 23, Jesus ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Alle Verschiedenheiten des Dienstes in 1. Korinther 12, 4 bis 6, aber es ist derselbe Geist. Gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Herr. Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott. Immer wenn Wunder und Zeichen geschehen, wie wir heute Morgen auch gehört haben, jemand, der geheilt worden ist, die Enkelin von Josephine, was sollen wir dann sagen? Wow, da hat aber Pastor Mario wunderbar gebetet, ne? Damit Pastor Mario geehrt wird? Nein. Jesus soll geehrt werden. Amen. Oder wenn jemand seinen Dienst gut tut, dann soll Jesus geehrt werden. Das ist das Ziel von verschiedenen Gaben und verschiedenen Diensten. Und das Zweite, damit allen gedient wird. Mein letzter Punkt, Jesus, er ist das Zentrum. Er heilt uns von jedem Trennungsschmerz. In Philipper 4, Verse 2 bis 3 lesen wir von dem Konflikt zwischen Euodia und Syntyche. Da heißt es, die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens, meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Ich finde das hochinteressant, diese beiden Verse, wie Paulus reagiert auf Streit in der Gemeinde. Wird natürlich sofort, wow, in der ersten, ich wollte immer die Urgemeinde. Ich wollte nicht heute leben, ich wollte in der Urgemeinde. Herzlich willkommen in der Urgemeinde. Da wurde sich fröhlich gestritten. Krass. Wie reagiert Paulus? Sagt er, oh Mann, die streiten sich in der Gemeinde, das darf nicht sein. Außerdem sind das Frauen, die sind nichts wert, raus aus der Gemeinde. Reagiert er so? Überhaupt nicht. Er geht an diesen Konflikt mit Liebe, mit Wertschätzung. Wir können das Herz von Jesus, den Herzschlag Jesu spüren, wie Paulus mit diesem Konflikt umgegangen ist. Das Erste, er erinnerte sie an das gemeinsame Ziel. Warum arbeiten wir eigentlich für Gott? Was ist eigentlich unser Ziel? Das ist Jesus, das Zentrum. Mit einem Lösungsvorschlag und mit Wertschätzung. Nun, er sagt hier nicht, ihr müsst jetzt alle meine Meinung haben. Er sagt auch nicht, die Euodia soll die Meinung von der Syntyche haben. Der eine hat recht, der andere hat nicht recht. Er hat auch nicht diesen Konflikt gelöst durch, wer hat mehr Macht, wer hat mehr Geld. Sondern er sagt, ich ermahne euch, dieselbe Gesinnung zu haben. Was ist eigentlich das gemeinsame Ziel? Warum arbeiten wir eigentlich in der Gemeinde? Warum gehen wir überhaupt in die Gemeinde? Es ist, um Jesus Christus darzustellen. Das ist unser Hauptziel. Und er sagt in unserer Bibelstelle, die wir heute betrachten, im 1. Korinther 1, Vers 10, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet, einmütig redet. Was meint er damit? Meint er damit, wir müssen jetzt alle einen menschlichen, politischen Konsens finden, so wie jetzt auf dem Parteitag, ne? Da müssen wir ein neues Konzept entwickeln, müssen wir das jetzt auch wie Gemeinde leiten, wie eine Partei, ne? Müssen wir alle dasselbe sagen. Vor allen Dingen habe ich ja von diesen christlichen Motivationsrednern auf YouTube gehört, wenn wir ein Bekenntnis haben, das ist kraftvoll. Wow! Ja, das wusste ich nicht durch YouTube, das wusste ich schon längst durch die Bibel. Das wusste ich auf den ersten Seiten der Bibel. 1. Mose, Vers 11, Turmbau zu Babel. Das war damals noch vor der Flut. Da gab es nur ein Volk und eine Sprache. Da gab es noch nicht die verschiedenen Sprachen, die wir heute haben. Französisch, Portugiesisch, Englisch, Farsi. Da haben wir alle eine Sprache gehabt. Wie genial ist das denn? Und weißt du was, da hätten wir absolut keine Arbeit gehabt, ne, unser Dolmetscherteam. Großartige Zeiten, nicht wahr? Mortesa hätte auch keine Arbeit mehr mit Übersetzung. Wie großartig wäre das denn? Aber noch viel mehr, Paulus sagt, sie haben eine Sprache, und im Hebräischen heißt es, sie hatten eine Lippe und nichts wird ihnen mehr unmöglich sein. In einer Sprache zu reden, das ist Macht. Sie wollten den Turm zu Babel bauen, aber ihre Ziele waren nicht, die Ziele Gott zu verherrlichen, sondern sie wollten sich selber einen Namen machen. Und Gott brachte Streitigkeiten und Zersplitterungen und verwirrte ihre Sprache. Und sie versuchten, den Turmbau zu bauen, und dann sagte der eine, gib mir mal den Hammer, und der gibt ihnen einen Apfel, nicht wahr? Die haben sich nicht mehr verstanden. Nein, bedeutet einmütig zu reden politische Einheit? Nein, es bedeutet Pfingsten. In Apostelgeschichte 2,4 heißt es, und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab. Amen. Das heißt, wenn wir dasselbe reden, und dann heißt das nicht, wir versuchen einen Konsens, einen menschlichen Konsens zu finden, wir versuchen politisch korrekt zu reden, sondern wir sagen dasselbe, was Christus sagt. Amen. Und das hat Macht. Wir treffen uns bei Jesus. Willst du eine Gemeinde zur Ehe führen? Führe alle zu Jesus. Und bei Jesus treffen wir uns. Willst du eine Ehe wieder heilen? führe beide zu Christus. Da treffen wir uns. Willst du Freunde, die sich hassen, wieder zusammen versöhnen, führe beide zu Jesus. Dort treffen wir uns. Das ist der Schlüssel für alles. Paulus, für ihn sind diese beiden Schwestern, die sich zerstritten und zerteilt hatten, so wertvoll, dass er sagt, ich möchte gern, dass jemand ihnen hilft. Da spricht er von diesem Gefährten, dass er ihnen beistehen soll. Ein praktischer Lösungsvorschlag. Wir lesen darin die Liebe Christi, er, der gekommen ist, um die Welt zu versöhnen mit Gott. Versöhnung ist das Größte. Und jeder von uns kennt diesen Schmerz. Ich kenne ihn auch. Ich stand auch vor Christen und habe gesagt, ich wünsche mir die Versöhnung mit dir. Und sie sagten, wir wollen nur Vergebung. Ich weiß genau, was sie meinten. Vergebung, zu Vergebung brauchst du nur einen. Zu Versöhnung brauchst du zwei. Versöhnung ist schwieriger als Vergebung. Aber Christus erwünscht sich, dass Menschen wieder miteinander versöhnt werden. Und das Letzte ist, er begegnet diesen beiden Frauen, die sich zerstritten hatten, die sich zertrennt hatten, mit Wertschätzung. Er sagt, es sind die, die mit mir gemeinsam gekämpft haben für das Evangelium. Er war dankbar für sie. Und dann sagt er, und ihr Name ist in das Buch des Lebens geschrieben. Das Buch des Lebens ist das Buch, in das unser Name geschrieben wird an dem Tag, an dem wir Ja zu Jesus sagen. Die Tinte, die dort verwendet wird, ist das Blut Jesu. Wir werden gerettet allein durch das Opfer von Jesus am Kreuz von Golgatha. Amen. Und jedes Mal, wenn wir Menschen versöhnen, wenn wir bitten, Herr, versöhne uns in unserem Streit, in unseren Konflikten, dann werden Menschen miteinander versöhnt, die wertvoll sind. Nicht nur, weil sie gearbeitet haben, sondern weil ihr Name geschrieben ist im Buch des Lebens. Und das ist das Größte, wenn Kinder Gottes wieder miteinander versöhnt werden. Amen. Wir wollen unsere Augen schließen. Halleluja. Jesus, ich möchte dir danken, Herr, dass du uns geliebt hast, trotz unserer Fehlerhaftigkeit, trotz unserer Verlorenheit, trotz unserer Zerstrittenheit. So wie Paulus seine zerstrittenen Mitarbeiter liebte und alles getan hat für sie, so liebst du uns, Herr. Du beurteilst uns nicht an